Das ist tatsächlich schon ein Prozess, der etwas länger läuft, ungefähr seit einem Jahr. Es hat im letzten Jahr in Brandenburg Fälle gegeben, ähnlich dem in Thüringen, wo halt auch Betroffene von rechten Angriffen abgeschoben worden sind, in unterschiedlichen Konstellationen, also Dublin-Abschiebung, sichere Drittstaaten, also Balkan, beziehungsweise nicht nur Abschiebung, sondern auch sogenannte freiwillige Ausreisen. Das ist vielleicht nochmal ein Problem, wo ich nachher nochmal was dazu vertieft sagen kann, aber auf jeden Fall zur Ausreise gedrängt wurden. Das haben unter anderem wir als Opferperspektive kritisiert. Diese Kritik ist im Landtag von den Grünen aufgenommen worden. Die haben einen Antrag gestellt, dass das Land bestimmte Regelungen treffen soll. Das ist abgelehnt worden. Dafür hat die rot-rote Landesregierung so ein Entschließ oder also die rot-rote Parlamentsmehrheit, die Landesregierung tritt eine Entschließung angenommen, dass das Land sich dafür einsetzen soll, die Landesregierung sich dafür einsetzen soll, dass in diesen Fällen ein Bleiberecht gewährt wird, zumindest für die Zeit der Gerichtsverhandlungen. Und in Umsetzung dieses Entschlusses hat jetzt das Innenministerium einen Erlass an die Ausländerbehörden des Landes herausgegeben, in denen ja gesagt wird, dass unter bestimmten Voraussetzungen Bleiberechte für Betroffene rechter Gewalt zu gewähren sind, was tatsächlich ein großer Schritt ist. Das hat jetzt, sage ich mal, konkret etwa ein Jahr gedauert, der ganze Prozess in der Umsetzung. Wir sind selber ein bisschen überrascht, dass das so schnell ging.
So schnell, ein Jahr. Jetzt kann man sich ja fragen, also ganz offenkundig dabei bei dem Vorgang ist ja erstmal die Motivation sozusagen, Zeugenaussagen in Strafprozessen abzusichern. Geht die Motivation der Landesregierung denn über dieses strafrechtliche Interesse hinaus?
Tatsächlich geht es darüber hinaus. Also der Erlass des Innenministeriums sieht eine ja, zweistufige Prüfung vor. Grundsätzlich ist für Betroffene rechter Gewalt vorgesehen, die einen unsicheren Aufenthaltsstatus haben, vorgesehen, dass sie bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens hier bleiben können. Das heißt, dass sie als Zeugen im Verfahren zur Verfügung stehen. Da geht es ganz klar, sage ich mal, um Absicherung von Gerichtsverfahren, also Aufrechterhaltung eines gewissen Minimums von Rechtsstaatlichkeit. Dann in einer zweiten Stufe gibt es für Betroffene, die schwer geschädigt sind, die schwere Folgen davon getragen haben, die Möglichkeit der Einräumung eines Bleiberechtes zum Zwecke der Wiedergutmachung auch über den Abschluss des Gerichtsverfahrens hinaus. Das ist ein kleinerer Kreis von Leuten natürlich, aber für den ist es durchaus wichtig. Also da geht es ja dann auch um Leute, die vielleicht dauerhaft Heilbehandlungen in Anspruch nehmen müssen, die woanders eventuell nicht zugänglich sind, etc. Und diese Maßnahme der Wiedergutmachung wird ausdrücklich als Wiedergutmachung und als Signal eingeführt, um zu zeigen, also wir lassen hier die rechten Täter nicht zum Ziel kommen, dass sie die Leute angreifen und dann werden die abgeschoben.
Ist denn also dieses Bleiberecht, was diesem kleineren Personenkreis zusteht, die sozusagen entschädigt werden sollen, ist das dann ein dauerhaftes Bleiberecht oder gilt es
Ja,
dann auch nur
das
für die quasi Dauer der Entschädigung, also was weiß ich, einer medizinischen Behandlung beispielsweise?
genau das, also ja, tatsächlich ist es jetzt nicht lebenslang, sondern sieht durchaus vor, sag ich mal, für eine Zeit, in der es notwendig ist. Es gibt noch keine Praxis dazu. Wir gehen davon aus, dass die Fälle, in denen das sicher der Fall sein wird, Fälle sein wird, wo die Leute dann dauerhaft hier bleiben werden. Also wir haben zum Beispiel Fälle, da geht es darum, dass Leute fast erblindet sind, dass es langwierige, schwierige psychische Spätfolgen und Langzeitfolgen gibt. Das sind alles Sachen aus unserer Erfahrung, die nicht nach 3 Jahren spurlos verschwunden sind. Und ja, da verfestigt sich dann der Aufenthalt. Wir gehen davon aus, dass es für die Leute ein dauerhafter Aufenthalt sein wird.
Für alle anderen, sprich also für die, die keine größeren bleibenden Schäden haben, zumindest keine nachweisbaren, so kann man das ja auch erstmal sehen, bedeutet das aber, dass sie ja nach Abschluss des Verfahrens, auch egal wie es ausgeht, also Schuldspruch oder Einstellung, dass sie dann wieder der Gefahr einer Abschiebung ausgesetzt sind.
Tatsächlich ist das so. Also die Gefahr besteht. Ich sage mal, das sind dann Punkte, da muss man dann einfach im Einzelfall weiterkämpfen. Uns ist völlig klar, dieser Erlass, das ist nicht das, was man sich utopisch vorstellen kann, dass man sagt, ja, in einer besseren Welt würde gesagt werden, okay, du bist angegriffen, du wirst ja umfassend entschädigt, kriegst dein Bleiberecht und wir sorgen dafür, dass du teilhaben kannst an dieser Gesellschaft. Sag mal, das ist so nicht der Fall, aber es schafft natürlich tatsächlich auch nochmal die Möglichkeit, in der Zeit für die Betroffenen andere Wege zu gehen, andere Möglichkeiten auszuschöpfen, ihren Aufenthaltsstatus hier zu verändern. Also das ist, also für viele ist es ja auf der Zeitdruck, der bestimmte Sachen verunmöglicht. Und ja, es werden wahrscheinlich auch trotzdem Leute ausreisen müssen, oder abgeschoben werden. Das ist weiter so. Wie gesagt, das ist jetzt nicht die 100%ige Erfüllung dessen, was man sich wünschen kann. Es ist aber deswegen ein großer Schritt, weil es endlich mal ausbricht aus dieser Argumentation, die Länder können nichts machen, Ausländerrecht ist Bundessache, irgendwie der Bund muss was regeln. Solange auf Bundesebene im Ausländerrecht nichts geändert wird, hätten die Länder überhaupt keine Möglichkeit, auf diesem Gebiet irgendwas zu regeln, sondern hier gibt es eine formale Regelung auf Landesebene. Also das bricht halt diese Argumentation und bezieht so Argumente wie Wiedergutmachung ein. Das ist der große Schritt an der Sache, dass das nicht ganz unproblematisch ist und dass es in vielen Einzelfällen dann weiter Kämpfe seitens der Betroffenen, seitens der Beratungsstellen, seitens politischer Organisationen, Flüchtlingsräte etc. etc. bedeuten wird, ist uns klar.
Ja, jetzt habe ich in der Pressemitteilung und auch im Text, beispielsweise im Neuen Deutschland Online, immer wieder gelesen, dass es um rechte Gewalttaten geht und habe mich dann gefragt, es gibt ja da durchaus unterschiedliche Begriffe und ich war mir nicht ganz sicher, was mit rechter Gewalt genau im Sinne zumindest, also aus staatlicher Sicht, aus staatsanwaltschaftlicher Sicht gemeint ist. Müssen Sie quasi ein rassistisches Motiv nachweisen oder zumindest vermuten? Oder was ist beispielsweise mit rechter Gewalt gegen Homosexuelle und Transgender, die ja auch unter den Geflüchteten sind?
Also es muss ein, sag ich mal, Motiv im Sinne der, wie sagt man dann so schön, gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit sich zeigen lassen. Was gut ist, was der Erlass ganz klar macht, ist, es muss keine extremistische Gewalt sein. Extremismus wird ja immer definiert als so eine organisierte politische Handlung, ja, die auf Überwindung der bestehenden freiheitlich-demokratischen Grundordnung zielt. Das ist der einzelne rassistische Angriff ja meistens nicht. Also die Masse der Täter sind ja, also die Vorstellung, dass der typische Täter, die typische Täterin, NPD-Parteimitglied, Labüster auf dem Schrank, Partei, was weiß ich, Springerstiefel, Glatze und so weiter, das ist ja nicht so, sondern die meisten Täter sind ja, sag ich jetzt mal, schon relativ normale Leute, die so auf der Straße nicht weiter auffallen, die nicht in irgendwelchen politischen Strukturen drin sind und so weiter. Und da macht der Erlass ganz klar, dieses Niveau wird nicht voraussetzt, sondern es muss halt in der Regel ein rassistischer Hintergrund nachgewiesen werden können. Wenn es sich jetzt um Geflüchtete, Transgender, Homosexuelle, anderweitig von Diskriminierung betroffene Gruppen, die deswegen angegriffen werden und nicht wegen ihrer Position als Flüchtling oder aus rassistischen Gründen, würde das auch möglich sein.
Würde auch greifen quasi.
Ja, wobei aus unserer Praxis ich halt auch sagen muss, es dürften verschwindend wenige Fälle sein. In der Regel werden die Leute aus rassistischen Motiven angegriffen. Also wir reden hier ja von Leuten, ich meine, bei denen es um aufenthaltsrechtliche Fragen gibt, also Ausländer und da haben wir ganz, also ich kann mich persönlich jetzt an keinen Fall erinnern, wo mal ein geflüchteter Homosexueller zum Beispiel als Homosexueller angegriffen wurde und nicht, weil er Flüchtling war. Kann vorkommen, in dem Fall würde es dann auch zutreffen.
Ja. Hannes, abschließend vielleicht, was glaubst du denn, wie oder was glaubt ihr, wie die Umsetzung seitens der Ausländerbehörde und der Polizei bzw. Staatsanwaltschaft aussehen wird? Wird das, also das ist ja erstmal eine Weisung, meinst du, das wird so eins zu eins passieren? Es wird, die Abschiebungen werden in dem Bereich nicht mehr stattfinden? Oder könnte es beispielsweise auch den Druck hinsichtlich, du hast es vorhin angesprochen, hinsichtlich freiwilliger, sogenannter freiwilliger Ausreisen erhöhen?
Ich denke, mein Erlass vom Innenministerium ist schon eine sehr autoritäre Angelegenheit. Wir reden hier von hierarchischen Strukturen. Ich gehe davon aus, dass das im Großen und Ganzen so umgesetzt wird. Tatsächlich ein Problem kann sein, dass Ausländerbehörden dann ihre eigene Politik machen und versuchen, das auf dem Weg der freiwilligen Ausreise zu umgehen. Da ist politische und zivilgesellschaftliche Kontrolle notwendig. Das viel größere Problem in der praktischen Umsetzung sehe ich allerdings bei Polizeistaatsanwaltschaften und Gerichten, wenn es um die Ermittlung der Tathintergründe geht. Also es ist ja notwendig, dass der rassistische Tathintergrund irgendwo von Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht festgestellt wird. Wir wissen aus der Erfahrung, das ist auch mittlerweile wissenschaftlich durch Studien belegt, dass in der Masse der rassistischen Angriffe die Tatmotive nach Henning Gerichtsverhandlungen keine Rolle mehr spielen. Und das, denke ich, wird in der praktischen Umsetzung das größere Problem sein. Und dann klar zu machen, nee, das ist ja aber trotzdem eine rassistische Tat. Das wird, denke ich, der Knackpunkt werden in diesen Fällen, wo politische Strukturen, zivilgesellschaftliche Strukturen weiterhin Druck auf die Ausländerbehörden und auf die Politik ausüben werden müssen.